Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Ich würde lieber tot im Graben liegen. Lieber tot im Graben liegen, als den Brexit noch einmal zu verschieben, hat Boris Johnson, der britische Premierminister, vor 2 Monaten gesagt, hat den Brexit am 31. Oktober, also heute, versprochen, do or die. Die etwas schwächere deutsche Übersetzung ist dann, koste es, was es wolle. Und jetzt, Derek Scully, Korrespondent der Irish Times in Berlin, passiert genau das nicht, also beides nicht. Boris Johnson liegt zumindest Stand 12.10 Uhr nicht tot im Graben. Und es gibt auch keinen Brexit. Beides gute Nachrichten?
Also er hat eigentlich gesagt, ich würde lieber tot im Straßengraben liegen. Also ein Grab wäre Friedhof.
Im Graben, genau.
Ja, Straßen, also am Rande der Straße. Mhm. Und ja, aber er ist einfach von den Tatsachen überrollt worden. Also von daher liegt er schon politisch ein bisschen im Graben. Also von einem großen roten Doppeldeckerbus überfahren worden. Und ja, einfach die EU hat gesagt, ja, was ist ihr Plan? Steht ihr Parlament dahinter? Und die Antwort ist nein oder jein. Und sie haben gesagt, ja, bis sie klare Verhältnisse haben, dann was sollen wir hier mit ihnen vereinbaren? Mhm. Also ja, langsam wird Boris Johnson seine Rhetorik von der Realität, von der Realpolitik eingeholt. Und das ist offensichtlich ein gutes Prozess, ein Lernprozess. Jeder Populist, der an die Macht kommt, muss irgendwann mit der Realität und mit den Sorgen der Menschen klarkommen. Und nicht, also wenn Rhetorik Politik wäre Brexit längst gelöst. Aber Rhetorik hat es nicht gefehlt in London in den letzten Jahren. Und Boris Johnson ist immer gut für einen Satz, aber für echte Lösungen noch nicht.
Aber die Briten scheint das in dem Sinne nicht negativ zu beeindrucken. Wir haben ja jetzt den neuen Zwischenschritt, 12. Dezember, Neuwahlen in Großbritannien. Als im Prinzip, ja, was ist das eigentlich? Ist das ein Ausweg oder ist es wirklich erstmal nur ein Zwischenschritt?
Ja, es ist also noch eine Etappe und dann Ende Januar wahrscheinlich war es vielleicht noch eine Verlängerung. Nee, aber Boris Johnson ist auf dem Weg, hoffentlich zu einem normalen Politiker zu werden. Also,
genau, und das war mein Gedanke. Die Umfragen sagen ja im Moment, dass er ganz gute Chancen hat, aus dieser Wahl nicht geschwächt, sondern gestärkt hervorzugehen.
Ja, also ganz ehrlich, jede Lösung ist besser als keine Lösung. Und im Moment haben wir keine Lösung. Wir haben ein Parlament, einen Premierminister, der nicht gewählt wurde, ohne Mehrheit und ist noch nicht politisch erledigt. Und er wird gestärkt rausgehen. Aber zumindest dann ist er für das, was danach kommt, verantwortlich. Und das ist klar politische Verhältnisse. Und die britischen Wähler haben das Recht, ihren Premierminister zu wählen.
Mhm. Aber haben Sie denn den Eindruck, dass die britischen Wähler im Prinzip mit dieser Wahl auch wirklich die Möglichkeit kriegen, auszudrücken, was sie wollen? Das setzt natürlich auch voraus, dass sie wissen, was sie wollen.
Nee, also sie haben einfach keine Möglichkeiten. Sie haben Pest und, wie heißt es, Cholera.
Pest und Cholera.
Also die Labour-Partei steht auch nicht besonders gut da. Jeremy Corbyn, sagen viele, ist der falsche Mann der falschen Stelle zur falschen Zeit. Hat mit einem Antisemitismus-Problem in seiner Partei viele Jahre verharmlost. Also was macht man dann? Man hat Boris Johnson Populist, man hat Labour, eine marxistische Partei mit Antisemitismus-Problem. Also ich wäre ungern...
Derek Scully, Sie deprimieren mich gerade so ein bisschen.
Man hat die Grünen, man hat Liberal Democrats, aber... Ja, also ob eine Wahl tatsächlich die Probleme löst, aber zumindest hat man eine politische Mehrheit für irgendwas. Im Moment gibt es keine politische Mehrheit für nichts. Und das ist zumindest ein Vorteil.
Obwohl, wir haben das jetzt seitdem dieser Termin in Aussicht steht, auch schon besprochen. Das wird ja auch wieder so eine komische Mehrheit. Also das wird eine technische Mehrheit am Ende, die mit 30, 35% der Stimmen erreicht wird.
Ja, aber zumindest haben wir diese Patz-Situation. Ja. Also Theresa May hat eine unnötige Wahl ausgerufen. Sie ist mit weniger Leute zurückgekommen. Sie ist auf Nordirland, diese nordirische Politik angewiesen. Das war Gift für diese Politik. Deswegen ist Brexit jetzt 3 Jahre statt einfach ein Jahr. Also das, was Boris Johnson ausgehandelt hat, hätte Theresa May vor 2 Jahren bekommen können. Aber es gab diese Wahl und dann diese Minderheitsregierung und diese nordirische Leute, die sind auch erledigt worden von Herrn Johnson. Das ist so gnadenlos, also Messereinsatz da. Diese Partei ist einfach auch verraten worden. Und zumindest sind wir auf dem Rückweg zu klaren politischen Verhältnissen.
Ja, jetzt könnte man böse sagen, die Iren sind schuld, dass es so kompliziert sind. Jetzt sitzt ein Ire mir gegenüber hier im Studio. Wir hatten gerade hier aus dem Publikum aber auch die Frage, während die Musik lief, auch an Sie, wie wichtig das ist, auch gerade im Kontext des Friedensschlusses 1998. 1995, Irland, Nordirland, Großbritannien, das Karfreitagsabkommen. Man hört das immer wieder als Stichwort und fragt sich aber manchmal, wie virulent, wie stark ist dieses Argument eigentlich noch?
Ja, ich sage das immer gerade eben. In Nordirland ist immer noch wie ein gasgefüllten Kammer, und Brexit oder irgendwelche Schock könnte noch ein Funken sein und zu einer Explosion von Gewalt führen. Und die Situation in Nordirland ist tausendmal besser als vor 20 Jahren. Wir kennen alle diese Fernsehbilder, brennende Autos und so. Aber es gibt die ewig Gestrigen, da sie warten nur auf eine Gelegenheit. Ah ja, jetzt ist unsere Zeit gekommen, es ist instabil, jetzt können wir anfangen wieder zu schießen oder Leute zu ermorden. Und ganz ehrlich, die Iren sind nicht daran schuld. Die irische Regierung hat versucht, Stabilität auf unserer Insel. Es liegt in unser Urinteresse, dass Frieden auf unserer Insel herrscht, ob Nord wie Süd. Die Briten, die Engländer haben damals in den 2016 einfach kein Interesse an Nordirland gehabt. Sie waren alle böse überrascht. Oh, Nordirland ist noch da. Oh, Nordirland könnte ein Problem. Oh, Nordirland brauchen wir eine harte Grenze. Und da, das ist das, was die sind von den Tatsachen überholt worden. Und die Iren haben versucht, seit 3 Jahren zu sagen, warte mal, das wird problematisch. Mhm.
Bitte, wir haben eine Meldung aus dem Publikum.
Sie haben von den Leuten gesprochen, die auf der Lauer liegen und wieder losschlagen wollen. Ja. Warum? Welche Ziele haben die?
Ja, also die Republikaner, das sind die so klassisch als katholisch bezeichnet. Sie wollen ein Irland, also die Briten sollen einfach endlich verschwinden nach 800 Jahren. Und dann die Loyalisten, es gibt Terroristen auf beiden Seiten. Die Loyalisten, Terroristen, sie wollen einfach do or die, koste was es wolle, als Teil vom Vereinigten Königreich zu bleiben. Beide Seiten behaupten darauf, sie haben eine Tradition und sie können das mit Waffengewalt irgendwie verteidigen. Aber die Mehrheit der irischen Gesellschaft und nordirischen Gesellschaft haben gesagt, in unserem Namen tun sie das nicht. Es ist einfach Männer, Waffen, Macho, ewiggestrig, sie können irgendwas durchsetzen. Meistens ist es Männer, die im Leben nichts geschafft haben. Sie denken, mit einer Waffe sind sie irgendwann ein toller Hengst.
Es gibt ja Vereinigungsbereite auf beiden Seiten. Mhm. Wie viel Prozent der Bevölkerung kann es betreffen?
Also Einigung, meinen Sie, dass Irland ein Land wird? Ja, also es ist ganz einfach, es ist eine Frage der Demografie. Also die Protestanten in Nordirland kriegen weniger Kinder, die Katholiken mehr. Und seit Jahren merkt man, dass die irgendwann aus einer protestantischen Unionist, also Königin Elisabeth, treuen Gesellschaft Mehrheit, kippt Richtung katholische Mehrheit. Und irgendwann, im Karfreitagabkommen ist da geregelt, wenn irgendwann eine aussichtsreiche Möglichkeit gibt für eine Vereinigung, weil die Mehrheit der nordirischen Gesellschaft dafür wäre, würden sie eine Volksabstimmung machen. Aber das ist wahrscheinlich eher eine Frage von 5 oder 10 oder 15 oder 20 Jahre. Aber ja, 88, wer hat in Deutschland geglaubt, dass es so die deutsche Einigung kommen würde? Also man kann oft von den Tatsachen überholt oder überrumpelt werden. Aber ja, ich glaube, mit Brexit sind die politischen Kapazitäten in Irland erstmal gut ausgelastet.
John Bercow heißt der Mann, muss man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, der britische Parlamentspräsident, der Speaker, der so manche turbulente Debatte versucht hat zu beruhigen in diesen wilden Brexit-Jahren, Derek Scully. Wir vergeben heute zu seinem Abschied mal Ehrentitel. Held des Parlamentarismus?
Ja, gemischte Gefühle. Auf der einen Seite hat er wirklich dafür gesorgt, dass im Parlament wirklich gesagt, ihr habt ein Rückgrat, nützen Sie es. Also sie haben sowohl Theresa May als auch Boris Johnson einfach gezeigt, wir sind ein stolzes Parlament, älteste Mutter aller Parlamente, wir haben Macht und das gefällt uns nicht. Und wir lassen uns, also seit Jahrzehnten war das Parlament in Großbritannien nur einfach, sie haben nur gummistempelmäßig, also sie haben nie die Regierungsarbeit richtig in Frage gestellt. Und ich finde es gut, dass er den ermutigt hat, gesagt, Leute, ihr habt ein Mandat, nutzen Sie es, ohne Angst, ihre Renten zu verlieren, weil sie aus der Partei fliegen. Und das finde ich gut. Auf der anderen Seite, ja, diese Sachen, alles schmunzen und lachen und so. Und es kommt mir ein bisschen vor, als ob er eher so ein Karriere als Kneipenwirt verpasst hätte.
Aber er ist ja auch nicht ganz alleine. Also wir haben ja wirklich, das ist vielleicht eine der positiven Seiten des Brexit, der ganzen Debatte, dass wir die britische Innenpolitik sehr gut kennengelernt haben, viele Debatten im Parlament verfolgt haben und eins ja konstatieren können, es ist ein unglaublich lebendiger Parlamentarismus. Also das Parlament wird da wirklich, wenn ich das jetzt mal mit dem Bundestag vergleiche, wirklich für rhetorisch geschliffene Schlagabtäusche genutzt.
Ja, interessanterweise, angeblich im Bundestag ist es verboten, vom Blatt zu lesen, habe ich mal geschaut. Aber das ist das alles, was sie machen. Sie beschweren sich, dass die Pressenbänken leer sind. Auf der anderen Seite, wenn man alles sowieso später nachlesen kann, warum soll man da hingehen? Ja, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, Herr Schäuble so wie ein Herr Bercow oder. Sie müssen das nicht mal, weil es nicht so laut wird.
Eben,
also
ja.
Also
ja.
Es ist eigentlich eine perfekte Atmosphäre, um zu arbeiten im Bundestag, weil es so Bibliothekenruhe hat.
obwohl das Unterhaus eher altehrwürdig aussieht, wie von der ganzen Kulisse her, wie in der Bibliothek. Das Interessante ist ja auch, weil Sie sagen, arbeiten. Es ist ein wunderbares Debattenparlament, das man in Großbritannien verfolgen kann. Überhaupt die politische Landschaft, auch ein Boris Johnson, was man auch immer von ihm politisch halten mag. In der politischen Rhetorik passiert da ja natürlich sehr viel mehr als beispielsweise bei einer Angela Merkel. Jetzt könnte man aber auch den Verdacht haben, dass in der britischen Politik die Inszenierung am Ende ein bisschen wichtiger ist als das, was hinten dabei rauskommt.
Das ist genau, was ich sagen wollte. Also wir müssen als Journalisten immer aufpassen, ist das Inhalt oder ist es nur Kasperletheater? Und wenn jeder seinen Senf dazugeben möchte, dann hat man einen Haufen Senf und kein Ergebnis am Ende. Und das ist diese Rhetorikkultur in Großbritannien. Jemand hat mal gesagt, Brexit ist eine Folge, was passiert, wenn ein Debattenclub die Politik übernimmt. Alle wollen gut aussehen, alle wollen mit ihren tollen Sätzen ankommen, aber an Lösungen müssen sie in den Debattenclub nicht umsetzen, weil sie nicht in der Politik sind, aber Debattenclub-Leute, die in der Politik sind und immer noch an geschliffene Sätze, die morgen gut in der Zeitung aussehen und nicht an Endergebnis denken, da hat man ein Problem.
Wir haben ja jetzt am 12. Dezember die Wahlen vor uns. Mit Blick darauf, auch mit Blick auf das, was wir beobachtet haben in den letzten Jahren, würden Sie denn sagen, der britischen Politik fehlt sowas wie die Mitte?
Ich würde sagen, die britische Politik fehlt, es ist diese Geiselsituation. Boris Johnson und seine ganze Truppe sind alle aus einer kleinen Clique. Und was die britische Politik fehlt, ist, was man in Deutschland sieht. Politiker aus allen möglichen Himmelsrichtungen, karrieremäßig, hintergrundsmäßig. Berko ist eine Ausnahme, er kommt von der Arbeiterschicht.
Sein Vater war Taxifahrer, ne?
Ja, und das ist eine erfrischende Ausnahme, aber viel zu wenig. Also wenn die Leute in Großbritannien endlich aufhören würden, Eton-Leute zu wählen, vielleicht würden wir hier eine vernünftigere Politik bekommen.
Deutschlandfunk Kultur heute im offenen Studio, deswegen hören Sie auch Stimmen aus dem Publikum, wie jetzt.
Marion Clay heiße ich, gebürtige Engländerin, sorry Mr. Scully. ich hoffe immer noch auf ein zweites Referendum. Und bange dieser Wahl eben auch entgegen, weil Boris Johnson in den Umfragen so stark dasteht. Und Labour gibt ja nun ein Bild des Jammers ab. Ich habe von den Liberal Democrats gehört, wenn die was zu sagen hätten nach einer eventuellen neuen Wahl, würden die ein zweites Referendum in Gang bringen. Und soweit ich weiß, würde Labour da auch mitmachen. Wie sind die Chancen, dass sich die Lib Dems und vielleicht die Nordiren und die Schotten alle hinter Labour trotz Jeremy Corbyns Unbeliebtheit scharen, um die Tories rauszuschmeißen?
Ja, es ist alles möglich. Aber meine Gegenfrage, ist es alles möglich? Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ist. Meine Frage ist nur als Ihre. Ich finde es, irgendwann reicht es. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, ja, zweite Abstimmung, toll. Aber wenn wir noch ein Jahr aufgehalten werden und wir bekommen 51% für den Verbleib und 49% für Brexit, wie lange noch glauben die Briten, dass sie das Recht haben, ein ganzes Kontinent zu lähmen und aufzuhalten?
Ja, aber jetzt
und irgendwann erreichen wir eine gewisse Arroganz, dass die Identitätsprobleme oder die Identitätskrise von Großbritannien so wichtig ist, dass wir alle einfach zurücklehnen und sagen, ja, bitte nehmen Sie ein Jahr, zwei Jahre. Ich bin selber überrascht, dass ich jetzt nicht mehr für ein zweites Referendum bin, weil das Land wird so oder so in einen Bürgerkrieg fallen, wenn sie das versuchen, egal wie das Ergebnis ist. Und ganz ehrlich, Großbritannien hat Europa lang genug aufgehalten jetzt. Und das sage ich bei allen Bedauern.
Ich hoffe nur, dass die Mehrheitsverhältnisse jetzt so anders sind bei einem neuen Referendum, dass es eindeutiger wäre, aber klar.
Naja, aber was wäre die Frage? Und die Mehrheitsverhältnisse sind nicht so eindeutig anders als damals. Das ist das Erschreckende, trotz allem.
Aber dann werden die Tories weiter am Ball bleiben.
Aber dann endlich müssen sie sagen, was sie wollen. Also ich finde, es gibt keinen guten Brexit, aber kein Brexit und nur dieser Schwebezustand ist fast schlimmer als ein Brexit, weil die Handels...
Oder. Ich habe es Ihnen versprochen, Danova muss das kommen. Ja? Nein, das ist eine sehr spannende Debatte. Ich will sie auch nicht komplett unterbrechen, aber natürlich haben wir viele Debatten dieser Art auch schon geführt. Derek Scully, ich höre bei Ihnen richtig raus, es gibt jetzt sozusagen nur noch das Ende mit Schrecken. Lieber den Brexit schnell machen und gut, aber schnell.
Ich finde, es verrät viel über die Historie der Großbritannien, dass sie glauben, sie haben ein richtig angeborenes Recht. Uns alle, 3 Jahre unser Leben haben sie jetzt genommen. Nochmal ein Jahr, nochmal 2 Jahre. Also wir haben wirklich ernsthafteres Probleme als Großbritanniens Identitätskrise.